Hier seid angeschaltet auf Radio 100,7 an der Sendung Humanities Talk, dem Rendezvous am Laboratoire von den Geisteswissenschaften. Zu Besuch an der Sendung ist heute Politikwissenschaftlerin Heike Mauer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Hallo Heike.
Moin.
Heike, du hast 2015 an der Uni Luxemburg mit einer Arbeit zur Problematisierung der Prostitution in Luxemburg von ungefähr 1900 bis zum Ende der Zwischenkriegszeit abgeschlossen. Das Thema hängt zusammen mit deinen Überlegungen zu Intersektionalität und Gouvernementalität. Kannst du diese Begriffe in kurzen Worten erklären? Das Konzept der Intersektionalität stammt ja aus der feministischen Forschung.
Ja, genau. Das Thema meiner Arbeit ist die Problematisierung von Prostitution und ich argumentiere, dass man das aus einer intersektionalen Perspektive analysieren muss. Und was heißt das jetzt genau? Das heißt ganz kurz und knapp, dass man Geschlechterverhältnisse niemals für sich allein betrachten kann, dass man bei der Prostitution niemals allein gucken sollte, was passiert da zwischen einer einzelnen Frau und einem einzelnen Mann, sondern dass man sich ein Rechtsregelwerk noch angucken sollte, dass man sich überlegen sollte, es sind ja nicht irgendwelche Frauen, sondern die sind vielleicht migriert. Die kommen vielleicht aus problematischen ökonomischen Verhältnissen. Mit den Männern könnte man das gleiche Spiel natürlich auch machen, sich fragen, wer sind eigentlich diese Männer, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Prostitution konsumieren. Also Intersektionalität, um es nochmal ganz theoretisch zu formulieren, bedeutet eben Geschlechterverhältnisse in Bezug auf Klassenverhältnisse, auf Migration, auf sowas wie Ethnizität, Staatsbürgerschaft, diese ganzen Komplexe stets mitzudenken, wenn wir über das Geschlechterverhältnis sprechen.
Und wenn wir dann zum Begriff der Gouvernementalität kommen, der wurde ja vom Philosophen Michel Foucault geprägt und meint so ungefähr Regierungskunst im Sinne der Bevölkerung.
Ja, genau. Ich beziehe mich ganz stark auf die Arbeit von Michel Foucault und da eben insbesondere auf seine Machtanalytik. Und mit diesem Begriff der Gouvernementalität wird einfach ermöglicht, nochmal genauer zu gucken, nicht nur, das ist auch im Grunde ein Wort von Foucault, wer hat die Macht und wem fehlt sie? Also das ist jetzt nicht unbedingt die Perspektive, die man da wählt, sondern nochmal genauer zu gucken, wie wird Macht eigentlich ausgeübt? Weil da gibt es verschiedene Formen und diese Unterscheidungen sind auch deswegen wichtig, um überhaupt identifizieren zu können, wo sich vielleicht überall Machtverhältnisse verstecken, die man spontan gar nicht sieht. Wenn ich da noch einen Satz anfügen kann, um das zu konkretisieren. Also Foucault hat da an sowas gedacht wie Macht kann einerseits, das ist jetzt ein sehr traditioneller Begriff von Macht, irgendwie im Sinne von Befehl und Gehorsam, da ist es dann sehr nah an so einem Herrschaftsbegriff in Bezug auf sowas wie Disziplin und Kontrolle gedacht werden und Gouvernementalität. Dahinter steht im Grunde auch die Idee, dass man sich auch im Grunde etwas freiwilliger oder dass es zwanglosere Formen von Macht oder scheinbar zwanglosere Formen von Macht gibt als sowas wie Gesetz, Verbot und Kontrolle. Um das nochmal auf die Prostitution zu beziehen, also es geht eben nicht nur darum zu sagen, Prostitution ist erlaubt oder verboten und wenn sie verboten ist, dann tut man das nicht, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zu beeinflussen, ob man Prostitution als etwas gesellschaftlich Erwünschtes oder Unerwünschtes wahrnimmt. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Moralvorstellungen, die sich eben nicht mit Geboten und Verboten lenken lassen, sondern eher damit, welche Beziehungen habe ich zu mir selber, wie möchte ich in der Öffentlichkeit erscheinen und so weiter und so fort. Also um das zu illustrieren, vielleicht nochmal diese Gegenüberstellung.
Ja, und wie gestaltete sich der staatliche Umgang mit Prostitution denn in Luxemburg in der Zeitspanne, die du untersucht hast?
Ja.
War das verboten oder?
Also erstmal muss man ganz klar sagen, also offiziell, und da unterscheidet sich Luxemburg auch sehr stark von, also in der damaligen Zeit von seinen Nachbarländern. Also damals war Prostitution durchaus in Luxemburg ein Straftatbestand. Jetzt denken viele, das muss doch irgendwie auch in den anderen Ländern so gewesen sein. Aber also gerade in Frankreich und eben auch in Deutschland gab es so etwas wie die Sittenpolizei. Das heißt, es ging nicht darum zu sagen, das ist insgesamt verboten, sondern eher, wir machen Regelungen, wer darf das wann oder wo ausüben. Ich kontrolliere die Frauen, die das ausüben. Ich sage, ihr müsst da und da wohnen und so weiter und so fort. Und so ein sittenpolizeiliches Kontrollregime gab es in Luxemburg nicht. Trotzdem kann man natürlich auch sehen, dass mit diesem Verbot war das Problem natürlich nicht weg. Und es gab irgendwie ganz vielfältige, dann eben eher diese gouvernementalen, auf Selbstführung ziehenden Bestrebungen, die dann auch zum Beispiel von zivilgesellschaftlichen Akteuren, also ich denke da an so Vereine wie den Katholischen Frauenverein oder auch das Volkswohl, das war irgendwie der Verein zur Bekämpfung der geistigen Getränke. Also es war so ein Sittlichkeits-Anti-Alkoholismus-Verein, die ganz stark darauf abgezielt haben, gerade in der Arbeiterklasse sowas wie bürgerliche Verhältnisse zu installieren, nämlich irgendwie eine Frau, die sich um den Haushalt sorgt, damit, ich zitiere mal, der Mann dort gerne verweilt.
Darauf kommen wir auch später nochmal vertieft zurück. Aber wenn du das so beschreibst, dann klingt das ja auch so, wie wenn vor allem diese Frauen, die Prostitution ausgeübt haben, im Fokus standen und nicht etwa die Freier oder die Wirtsleute, die eventuell Proxeneten waren oder so.
Ja, also das kann man zumindest in dem Quellenkorpus, den ich mir so angeguckt habe, der relativ breit gestreut war, also von Parlamentsdebatten über Polizeidokumente, über Justizakten, über Ausländerakten. Das kann man schon so sagen, dass im Fokus vor allem die Frauen waren und die standen auch in der medialen Öffentlichkeit. Also es ging bei der Prostitution so, ein ganz beliebter Topos war tatsächlich die Ausländerin, die deutsche Frau, die bewusst auch um diesem sittenpolizeilichen Kontrollregime in Deutschland oder auch in Frankreich, um dem zu entfliehen, die ganz bewusst nach Luxemburg ging, um sich hier besser verstecken zu können.
Also ein sehr negatives Bild der Prostituierten eigentlich. Gab es in dieser Zeit einen Wandel in der staatlichen Praxis?
Ja, also ich identifiziere schon einen Wandel, und zwar, dass man, also zumindest kann ich das in Bezug auf die Ausweisungen wegen Prostitution. Also ich habe mir dann, also Ausweisung von Prostituierten wurde ab dem Fremdenpolizeigesetz von 1913, galt eben die Prostitution ganz explizit als das, was bisher eben unter dem etwas schwammigen Begriff der Gefährdung der öffentlichen Ordnung verhandelt wurde. Das heißt, Ausweisung wegen Prostitution war auch vorher schon möglich, aber ab 1913 ist Prostitution eben ein ganz explizites Beispiel hierfür, dass man da eigentlich immer mehr dazu kommt, dass die Polizeibehörden Leute, also konkret vor allem Frauen, ausweisen, die lediglich unter dem Verdacht der Prostitution standen. Und auch das ist wieder eher so eine gouvernementale Regierungstechnik, weil es eben dann nicht mehr darum geht, festzustellen, verstößt Frau XYZ gegen das Verbot der Prostitution, ja oder nein, sondern dass man irgendwie eher nochmal so den Blick weitet auf die Bevölkerung als Ganze und sagt, wir haben ein Sicherheitsproblem und bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die wir, und da kommen wir wieder zur Intersektionalität, die wir anhand von bestimmten Merkmalen, nämlich zum Beispiel Ausländerin zum Beispiel wohnt in einer Kneipe, die schlecht beleumundet ist, zum Beispiel scheint über mehr Geld zu verfügen, als sie ihrem Stand, ihrer Klassenzugehörigkeit nach haben sollte in den Augen der Polizei. Das sind gefährliche Elemente und die weisen wir aus wegen einem Verdacht. Also hier kann man quasi davon sprechen, dass sich eben diese Sicherheitstechniken, die eben bei Foucault auch ganz stark mit diesem Begriff Gouvernementalität verbunden sind, dass die sich ausweiten und dann auch dieses Straf- und Kontrollregime immer weiter überdecken.
Wenn man jetzt konkreter die Situationen sich anschaut, du hast von diesen Animierkneipen gesprochen, das kommt ja dann auch in diesen Polizeiberichten oder in den Anweisungen von oben immer wieder zurück. War das sozusagen auch der Ort des Bösen für diese wohlanständigen Leute dann?
Ja, also insgesamt denke ich, kann man schon ganz klar sagen, dass es das Arbeitermilieu im Allgemeinen war, das den Kreisen suspekt war, die irgendwie die Problematisierung der Prostitution jetzt vorangetrieben haben, also im Parlament, in den öffentlichen Medien. Und sicherlich auch von Seiten irgendwie der Polizei und der Justizbehörden. Es ist aber eben tatsächlich nochmal so, dass es eben bestimmte Kneipen, die dann Animierkneipen genannt wurden, das ist also ein Begriff von damals, den gab es auch in Deutschland, dass das eben die Gaststätten waren, wo Frauen als Kellnerinnen bedient haben oder wo sie als Dienstmädchen in den Kneipen in irgendeiner Form sichtbar waren. Und die ganz oft, auch das nochmal in Bezug auf Arbeitermilieu, die hatten ganz oft auch Zimmervermietungen und so. Also man darf sich jetzt Gaststätte oder Kneipe nicht so vorstellen wie vielleicht das, wo wir abends irgendwie hingehen, sondern das waren dann auch Schlafstätten.
Herbergen eigentlich.
Herbergen, mhm. Genau. Und da sind eben die mit der Frauenbedienung so in den besonderen Fokus gelangt.
Du hattest vorhin schon angedeutet, dass es eben auch darum ging, ein Rollenbild darzustellen, dass die auch die Arbeit der Frau annehmen sollte. Also diese Problematisierung von gewerblicher Arbeit beschränkte sich ja nicht nur auf die Prostitution, sondern ging darüber hinaus.
Nein, genau. Also ich denke, man kann diese Arbeit in den Kneipen oder auch die Kneipe ist ja in gewisser Weise ein öffentlicher Raum. Es gibt, um nochmal zu kontrastieren, also es gibt im Parlament, aber auch in Zeitschriften die Rede davon, dass Kneipen das Wohnzimmer des Arbeiters sein, dass dort die einfachen Leute, die eben beengte Wohnverhältnisse haben, dass sie dort ihre Interessen artikulieren. Das ist durchaus ein positives Bild auch von Öffentlichkeit, von diesem politischen Raum auch im Grunde, das aber genau immer in dem Moment kompromittiert oder moralisch zweifelhaft wird, sobald da Frauen auftreten. Und das korrelierter wird als ich als Politikwissenschaftlerin werde da natürlich hellhörig, weil eben diese Konzepte Öffentlichkeit und Privatheit sowohl im politischen wie im wirtschaftlichen Sinn, wenn du Arbeitsverhältnisse ansprichst, natürlich auch vergeschlechtlicht sind. Mhm. So, und mit dieser Arbeit, also ja, es gibt auch Aussagen von Gewerkschaftern, die sagen, also Nachtarbeit von Frauen, das ist im Grunde, das geht gar nicht ohne sich zu prostituieren. Und es waren immer alles so Notlösungen, sage ich jetzt mal, wenn die Frauen trotzdem gearbeitet hat. Und das macht natürlich aber das Problem auch für alle nochmal deutlich. Also auch die bürgerlichen Frauen, die in die Öffentlichkeit wollen, stehen quasi unter dem Zwang, sich auch abzugrenzen nach unten, ne, wenn man sich in der Öffentlichkeit moralisch anständig bewegen möchte, sage ich jetzt mal.
Für die musikalische Pause hast du den amerikanischen Folksong The House of the Rising Sun vorgeschlagen in einer Version von Nina Simone.
There is a house in New Orleans, call it the rising sun, and it's been the run of many poor girls and me, oh Lord, I'm one. If I listen what my mama said,
nach immer angeschaltet auf 100,7 an der Sendung Humanities Talk mit der Sozialwissenschaftlerin Heike Mauer schwätzen. Ich hau die Wort Problematisierung von der Prostitution zu Lützeburg vom Anfang vom 20. Jahrhundert bis an die Vierkriegszeit. Heike, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Problematik der Wahrnehmung der Prostitution gesprochen von Seiten der Behörden und dass dieses Bild der Prostituierten hat sich aber auch in der ganzen Gesellschaft gezeigt und natürlich würde man sagen bei den wohlanständigen Bürgern, aber auch in der Arbeiterklasse. Also das Gegenbild, das den Frauen präsentiert wurde, was sie eigentlich als Rollenmodell annehmen sollten, war ein ganz anderes.
Also das Rollenmodell, das denjenigen, die sich für Sittlichkeit und Moral in irgendeiner Form engagiert haben. Also das war natürlich ein bürgerliches Modell. Also mit bürgerlichen Geschlechterverhältnissen, die aber eben, das klang ja eben schon so ein bisschen an, die natürlich auch mit Vorstellungen von einer geschlechtlichen Arbeitsteilung zusammenhängen. Also der Mann geht außer Haus, ist öffentlich tätig, ist politisch tätig, ist wirtschaftlich tätig. Die Frau bereitet dem Mann das Haus, sorgt dafür, dass er dahin gerne zurückkommt und sorgt auch dafür, gerade in Bezug auf die Arbeiterklasse, es ist letztendlich die Frau, die dafür sorgt, dass dadurch, indem der Mann eben gerne nach Hause kommt, auch das Geld zusammenhält. Ja, also das ist auch eine ganz starke Moralisierung von Armut, weil letztendlich der Tenor von diesem Problematisierungsdiskurs immer ist, ja, also wenn man einen Trinker heiratet oder wenn man das Heim nicht ordentlich besorgt, also da ging es auch speziell um Frauen, die früher in der Fabrik gearbeitet haben, nach dem Motto, die können im Gegensatz zu Dienstmädchen nicht gut kochen, nicht gut haushalten, nicht gut wirtschaften. Die sind quasi selber schuld, wenn der Mann dann das Geld verplempert und alles den Bach runtergeht und es der Familie auch wirtschaftlich schlecht ging. Also es war eine ganz enge Verknüpfung von wirtschaftlicher Prekarität und moralischer Unanständigkeit da.
Und ein zweiter Aspekt kam ja dann noch hinzu. Es ging nicht nur um die Prostitution an sich, sondern auch um die wilden Ehen. Das wurde ja auch als sehr negativ dann angesehen.
Genau, also das ist auch nochmal eine Besonderheit zur in der damaligen Situation. Also man findet viele Berichte auch im Parlament, dass sich alle bitter beschweren, dass in Luxemburg eben das uneheliche Zusammenleben nicht verboten war.
War das anderswo denn verboten? Oder?
Ja, also das, ich meine, es gab ja in Deutschland noch lange diesen Kuppelei-Paragraphen zum Beispiel, der es dann auch untersagt hat, Hoteliers zum Beispiel Zimmer an Unverheiratete oder Wohnungen, ne, an unverheiratete Paare zu vermieten, weil da eben die Idee dahinter steht, wer weiß, was da dann passiert. Und das ist ja quasi eine nicht staatlich erwünschte oder sanktionierte, also in Form von einem Eherecht sanktionierte Beziehung. Und also das findet man im Parlament, da sind viele Abgeordnete traurig sozusagen, dass das nicht verboten wurde, auch wenn da nichts, also ich habe jetzt in meinen Quellen auch nichts gefunden, dass da ernsthaft versucht wurde, da jetzt gesetzgeberisch tätig zu werden. Aber genau, also diese wilden Ehen, also das ist im Grunde, gehört es natürlich auch zu diesem Komplex, dass man sich eben bürgerliche Verhältnisse, natürlich ist das ein verheiratetes Paar, so.
Aber das war ja eigentlich in der Arbeiterschaft gar nicht gang und gäbe, oder?
Nein, das stimmt natürlich, also das stimmt natürlich, da, also deswegen versuche ich ja immer dieses Thema Intersektionalität hochzuhalten, eben zu sagen, die Geschlechterverhältnisse, die so idealisiert werden in der Gesellschaft, die sind natürlich bereits bestimmte spezifische Geschlechterverhältnisse und das Ideal ist auch nur für bestimmte Schichten lebbar sozusagen, überhaupt möglich, weil natürlich mussten die Arbeiterfrauen oder die Frauen, die Migranten, die mittellos oder ne, irgendwie keinen Backup hatten, kein finanzielles, natürlich mussten die arbeiten, natürlich mussten die außer Haus gehen und sagen irgendwie, ich werde irgendwo Dienstmädchen, ich werde irgendwo Fabrikarbeiterin oder ich arbeite zumindest in Heimarbeit, aber also diese Idee, dass man eben diesen wirtschaftlich tätigen Mann und diese Frau, die sich nur um das Haus kümmert und da alles hübsch macht, dafür braucht man natürlich irgendwie ein bestimmtes Portemonnaie, das ist ja heute im Grunde immer noch so.
Es gab dann auch Abgeordnete, die eigentlich ein bisschen vielleicht das Umgekehrte moniert haben, dass sogenannte unmoralische Frauen aus Deutschland nach Luxemburg kommen würden, um dann, wenn sie abgeschoben werden sollten, um sich dem dann zu entziehen durch eine Heirat. Also das ist ja auch ein Verdacht, der bestand, dass Frauen sich, besonders ausländische Frauen, nur verheiraten würden, weil sie sozusagen in Luxemburg bleiben wollten.
Ja, also das war auf jeden Fall, also und hier sieht man eben auch nochmal, auch das Staatsbürgerschaftsrecht hat natürlich eine Geschlechterkomponente. Die Frau, also da gab es natürlich Änderungen in dem Untersuchungszeitraum, aber tendenziell war es eben so, Frauen verlieren ihre Staatsbürgerschaft. Das heißt, auch Luxemburgerinnen, die Ausländer geheiratet haben, waren dann auf einmal nicht mehr Luxemburgerinnen, waren dann manchmal auch tatsächlich wegen Prostitutionsverdacht irgendwie der Ausweisung ausgesetzt, was dann natürlich auch zu sehr skurrilen oder im Grunde auch sehr dramatischen Situationen führt. Also ich hatte da einen Fall, wo es tatsächlich so war, dass sich die Frau von ihrem deutschen Ehemann eigentlich trennen wollte oder auch in den Akten immer angegeben hat, es ist mein deutscher Mann, der mich quasi zwingt, mich zu prostituieren und ich möchte hier bleiben bei meiner Familie. Ich kenne in Deutschland überhaupt niemanden und dass das den Behörden eigentlich relativ egal war. Also hier sieht man auch nochmal ein politisches Verständnis von Staatsbürgerschaft und kein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, völkisches, wo es irgendwie nur darum gehen würde zu gucken, welches Blut hat die Frau denn jetzt eigentlich und ist die jetzt eine echte Deutsche oder ist sie keine, sondern irgendwie da war durchaus irgendwie schon so ein politisches Verständnis von Staatsbürgerschaft da, vielleicht auch, weil es für die Behörden praktisch war, weil das natürlich jetzt auch keine Vorzeige-Luxemburgerin war, sage ich jetzt mal, so, weil sie arm war und weil sie eine fragwürdige Moralität hatte.
Das war ja dann das Briefeschreiben, war eine Strategie von ausländischen Frauen, gab es noch andere?
Also ich glaube, das ist ja immer so die Frage, wie viel man davon in den Quellen irgendwie findet. Also natürlich, ich habe unglaublich viele Eingaben von ausgewiesenen Frauen gefunden.
Also Petitionen.
Petitionen, genau. Sagen, ja. Sehr viele Petitionen, teilweise auch mit anwaltlichem Beistand, dass also Anwälte in dem Namen der Frauen, auch luxemburgische Anwälte im Namen der Frauen da versucht haben, bei den Behörden zu intervenieren. Manche hatten einen erstaunlich langen Atem, das fand ich beeindruckt.
Ja, das heißt, die Frauen haben schon versucht, sich zu wehren, also die haben das nicht unbedingt hingenommen.
Nein, also sie haben sich schon versucht, sich zu wehren und das ist eben mal mehr oder, also es hat mal besser funktioniert und mal schlechter und das hing aber natürlich vor allem an Umständen ab, die sie nicht so ohne weiteres kontrollieren konnten. Also der Erste Weltkrieg hat sich für manche positiv ausgewirkt, weil dann Grenzen dicht waren und man gar nicht mehr so leicht abschieben konnte. Das sieht man auch insgesamt, dass während dem Ersten Weltkrieg nach so einer ersten Ausweisungswelle dann eigentlich insgesamt die Abschiebungen ganz stark oder die Ausweisungsbeschlüsse auch sehr, sehr stark zurückgehen. Natürlich sind viele auch einfach wieder über die Grenze gekommen und haben das einfach nochmal ein zweites Mal versucht und manche sind dann erwischt worden, manche hatten dann tatsächlich vielleicht schon die Chance, vorher zu heiraten und waren dann einfach sowieso Luxemburgerinnen. Also es gab verschiedene Strategien, aber also man darf sich diese Frauen, die der Prostitution verdächtig waren, auf jeden Fall, glaube ich, nicht als arme Opfer vorstellen, sondern durchaus als Frauen oder als Persönlichkeiten, die eben versucht haben, so aus dem, mit dem sie tagtäglich konfrontiert waren, sozusagen so das Beste zu machen.
Gab es auch Männer, die in diesen Fall gerieten, dass sie ausgewiesen wurden wegen Prostitution?
Ja, wegen Zuhälterei. Hinweise auf homosexuelle Prostitution habe ich nur ganz versteckt und eigentlich nicht. Also es gibt auch in den 30er Jahren ging es nochmal um die Reform des Prostitutionsgesetzes. Da erwähnt das der Staatsrat und sagt aber ja, glücklicherweise gibt es also diese in Anführungszeichen Abnormität irgendwie bei uns noch nicht. Also, aber eben Zuhälter, Wirte, in denen, also die verurteilt wurden, dass sie das dulden in ihren Etablissements. Aber also ich tue mir schwer, es zu quantifizieren. Ich würde aber trotzdem sagen, also der Diskurs insgesamt war sehr, sehr stark auf die Frauen konzentriert.
Wie ging denn die Frauenbewegung in Luxemburg mit dem Thema um? Hat die das einfach ignoriert oder wie sah das aus?
Also es gab so im Bereich der katholischen Frauenbewegung gab es einige Bewegungen, gab es so Unterschriftenaktionen gegen diese Animierkneipen, die irgendwie sehr, also wo es irgendwie darum geht, irgendwie das Parlament und die Regierung aufzufordern, irgendwie gegen das Elend der Animierkneipen vorzugehen, dass dann, ich zitiere mal so frei, unsere Söhne und Töchter bedroht oder kompromittiert. es ist, man weiß aber nicht so richtig. Also man hat das Gefühl, die Animierkneipen an sich sind jetzt das größte Problem. Und ich glaube, die Sorge um die Frauen, die sich prostituieren, also so wie das eher heute, also da gibt es ja noch stärker irgendwie diesen Opferdiskurs mit, dass es Menschenhandel und das ist alles sehr, sehr schlimm, wo es eher ja auch so eine Viktimisierung dieser Frauen irgendwie passiert, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das alles total unproblematisch ist, aber in dem Diskurs ist ja ganz stark so dieses, das sind Opfer, das gab es damals noch nicht, da hat eben tatsächlich diese bürgerlichen Moralvorstellungen das so überlagert. Und dann, also gerade auch in der ja katholischen, also ich weiß nicht, ob man es Bewegung nennen kann, aber um das Organ der Luxemburger Frau, die ja irgendwie immer als Beilage zum Wort publiziert wurde, also da finden sich eben auch so moralische Appelle an Frauen, aber auch an Männer, eben zu so einer gleichen Moral für beide Geschlechter zurückzukehren. Also das war schon so, dass irgendwie auch so diese männliche Seite problematisiert wurde. Letztendlich funktioniert es aber immer mit diesem Bezug auf, ja, Frauen müssen eben das Haus halten oder Frauen sind auch teilweise die moralisch Stärkeren, weil wenn sie das, also die Männer sind quasi abhängig davon, dass ihnen das Haus schön gemacht wird, fällt das weg, sind sie quasi irgendwie so moralische Monster, die irgendwie einfach, also sich nicht, also es ist ja die Vorstellung, dass sie sich nicht so gut kontrollieren können. Das ist aber letztendlich immer die Bürde der Frau. So, das bleibt immer die Bürde der Frau, quasi auch für die Männer zu sorgen, sich in moralisch anständigen Bahnen zu bewegen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem an diesem Diskurs, sage ich jetzt mal.
Der Diskurs ist ja noch nicht völlig vom Tisch. Wir sind leider am Ende der Sendung schon angekommen. Merci für nur Livestream. Vielen Dank, Heike Mauer, für deinen Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Für diese Humanities Talk aufzuschließen, Livestreamer eh von den vielen Klassikern zum Thema Prostitution, Roxanne von den Police. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne.
Reiser sind vielfältig Unzähungskraft ob ausländische Schriftsteller. An einer Serie gekommen, um zu schreiben, begleitet Angelika Thome deutsch- und englischsprachige Autoren ob ihre literarische Pilgerreise an französische Hauptstadt. Immer mindestens um 20:45 Uhr, hier im Radio 100,7.